Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von MOE Kompetenz. Am vergangenen Sonntag fanden in Serbien unter anderem die Parlamentswahlen sowie die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Vor diesem Hintergrund bin ich nun im Gespräch mit Herrn Dr. Michael Erke, dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Belgrad, Herrn Nenad Vukosavljevic vom Center for Nonviolent Action in Belgrad und mit Herrn Walter Müller, der ist langjähriger Korrespondent des Schweizer Rundfunks in Südosteuropa. Die erste Frage geht in die Runde. Wie beurteilen Sie die bisherigen Ergebnisse dieser beiden Wahlgänge, also der Parlamentswahlen und die erste Runde der Präsidentschaftswahlen? Herr Dr. Erke.
Ja, zunächst mal, insgesamt gab es keine Überraschung. Die beiden großen Parteien hatten den Anteil ungefähr, der vorausgesagt worden war. Die einzig wirkliche Überraschung ist meiner Ansicht nach das gute Abschneiden der Sozialisten, obwohl die genau wie die Demokratische Partei in der Regierungsverantwortung standen, wurden sie nicht abgestraft. Das ist etwas, was meiner Meinung nach erklärt werden muss. Warum wurde nur die DS abgestraft durch den Wähler, nicht die Sozialistische Partei?
Herr Vukosavljevic, wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das irgendwie ähnlich. Also für mich der Ausgang also nicht so überraschend. Überraschend ist, dass die Radikalen nicht reingekommen sind ins Parlament, so wie die neu gegründete rechtsradikale Partei Dveri, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, die beiden sind an der 5%-Hürde gescheitert. Ansonsten ist es eigentlich so, wie erwartet, und wahrscheinlich wird eine ähnliche Regierungsbildung erfolgen.
Herr Müller, haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir eine ähnliche Regierung haben. Und ich finde es schon beachtlich, dass Ivica Dacic mit seinen Sozialisten derart zugelegt hat und nun der Königsmacher ist in der ganzen Geschichte. Und damit ist eigentlich klar, dass diese Partei wohl nie zur Rechenschaft gezogen wird bezüglich der 90er Jahre. Ich denke, das ist nun gelaufen.
Damit geben Sie schon, Herr Müller, ein wichtiges Stichwort. Ivica Dacic war Mitglied der Regierung von Slobodan Milosevic, die im Oktober des Jahres 2000 gestürzt wurde, also vor knapp 12 Jahren. Seitdem war die Regierung des bisherigen Präsidenten Tadic die erste, die eine ganze Legislaturperiode durchgehalten hat. Und nach Einschätzung der OSZE liefen diese Wahlgänge, also die Parlamentswahlen und die erste Runde der Präsidentschaftswahlen, sauber und fair ab. Das ist innerhalb von 12 Jahren eine ganz beachtliche Entwicklung, die sich da vollzogen hat. Wie sehen Sie das, Herr Müller? Wird das zu wenig gewertschätzt?
Nein, ich denke nicht. Also ich gehe davon aus, dass Serbien ein ziemlich normales Land geworden ist, zumindest was die Wahlen betrifft. Andererseits aber immer noch in der Transformation ist. Aber was die Wahlen angeht, die sind normal verlaufen, abgesehen der Situation im Kosovo.
Herr Vukosavljevic, wie sehen Sie das? Finden Sie, der demokratische Fortschritt Serbiens wird ausreichend gewürdigt?
Ja, finde ich schon. Also ich denke, also nach dem Sturz von Milosevic und nach dem Sturz vom Regime war das eigentlich ziemlich klar, dass es in der Zukunft nicht so bald jedenfalls irgendwie Manipulationen geben wird, so wie Milosevic das gemacht hat, also mit Wahlbetrug und so weiter. Und mit der Zeit hat sich auch etwas von demokratischer Kultur hier eingelebt und das ist auch gewürdigt wird.
Zur Entwicklung dieser demokratischen Kultur tragen sicherlich auch die politischen Stiftungen, also auch deutsche politische Stiftungen, die in Serbien aktiv sind, etwas bei Herr Dr. Erke. Worin bestand die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, kurz gesagt, in den letzten 12 Jahren, um diese demokratische Entwicklung Serbiens möglich zu machen?
Ja, unsere Arbeit war, seitdem wir hier sind, seit 1996, im Wesentlichen politische Ausbildung, politische Bildung, in dem Sinne der Befähigung der Bürger zur Partizipation am demokratischen Prozess. Wobei ich zu der letzten Frage noch hinzufügen möchte, es ist zwar so, dass Wahlen in Serbien eine normale Angelegenheit sind, dass sich Serbien in dieser Hinsicht kaum von anderen Ländern unterscheidet. Es gibt aber nach wie vor sehr autoritäre Strukturen in den Parteien. Wir hatten also seit 1990 nur einen einzigen Führungswechsel, ohne dass jemand vorher gestorben war. In derselben Zeit gab es in Deutschland 36 Frühjahrssechs im Bundestag vertretenen Parteien. Also die Parteien selber sind nach wie vor autoritär strukturiert um Fuhr herum. Und da würden wir auch eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen, die Mitgliedschaft und auch die Sympathisanten dazu zu befähigen, inhaltlich zu partizipieren und nicht einfach nur sozusagen die Parteiführerschaft zu akzeptieren.
Ich möchte nun zum Wahlkampf an sich kommen. Zwei ganz wichtige, nach gerade zentrale Themen im Wahlkampf waren also Arbeitslosigkeit und die Korruptionsbekämpfung. Herr Dr. Erke, wie sehen Sie das? Wird in diesen Bereichen ausreichend getan?
Naja, also erstmal muss man sagen, Arbeitslosigkeit ist Teil der wirtschaftlichen Misere. Die Parteien haben sich sehr stark auseinandergesetzt. Das war auch das Zentrum des Wahlkampfs. In Wirklichkeit hat keine Partei irgendein Rezept anzubieten. Es ist auch nur versucht. Alles, was wirtschaftlich gesagt wurde, war purer Populismus. Im Grunde gibt es nur zwei Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben. Einerseits der IWF, der im Grunde die Wirtschaftspolitik gestaltet in Serbien. Und zum anderen die Hoffnung auf ausländische Direktinvestitionen, die aber nicht in dem Maße kommen, wie man es hofft. So war sozusagen zwar Wirtschaft das Zentrum des Wahlkampfs, aber keine echte inhaltliche Auseinandersetzung. Bei Korruption würde ich sagen, das ist sozusagen so ein Dauerbrenner. Wie man die wirklich bekämpfen will, hat keiner gesagt, denn das setzt ja einiges voraus, zum Beispiel ordentliche Löhne im öffentlichen Sektor.
Ich möchte die Frage nochmal weitergeben. Herr Müller, finden Sie das mit Bezug auf also Korruptionsbekämpfung, die ja auch eine Bedingung für ausländische Direktinvestitionen ist, sich in Serbien die Dinge zum Positiven verändert haben?
Nein, das denke ich überhaupt nicht. Also vielleicht auf der niedrigen Ebene, wo es um Polizisten geht, dort ist das wohl zurückgegangen, die Korruption zurückgegangen. Aber vor allen Dingen auf staatlicher Ebene und innerhalb der Wirtschaft ist diese Korruption eminent. Und das hat ganz klar einen Zusammenhang, denke ich, mit dem, was Herrn Erke vorhin erwähnt hat, und zwar die autoritären Parteien. Die Parteien, die sind ein wesentlicher Motor auch der politischen und damit aber auch der wirtschaftlichen Korruption in diesem Lande. Und wenn man beispielsweise schaut, wie das Gesundheitswesen funktioniert, wo die Ärzte bestochen werden müssen, wo die Krankenschwestern mit Kaffee und so weiter, das mag ja noch angehen, bestochen werden, aber dass es dann, um Operationen machen zu können, auch wiederum zusätzliches Geld braucht. All diese Dinge sind eine extrem schwere Belastung für die Bevölkerung und im Zusammenhang mit der Wirtschaft natürlich klar, solange wir auf einem so hohen Level sind mit der Korruption, hat dieser Staat keine wirtschaftliche Zukunft oder nur eine sehr geringe.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunft Serbiens setzt der bisherige Präsident Tadic vor allem auf ausländische Direktinvestitionen. Herr Dr. Erke, Sie haben das schon angesprochen. Wie würden Sie diese Strategie bewerten? Geht die auf?
Ich meine, es gibt im Grunde keine andere Möglichkeit. Das heißt, die serbische Wirtschaft wird nur dadurch wettbewerbsfähig, wenn sie integriert wird in die Wertschöpfungsketten der europäischen oder internationalen Unternehmen, genauso wie das in Ungarn, der Slowakei der Fall war. Ob die Strategie richtig ist, etwa pro Job, den ein ausländischer Investor schafft, bis zu 10.000 Euro anzubieten, das halte ich für fraglich. Da setzt man sozusagen die falschen Anreize, da werden sozusagen die falschen Investoren ins Land gezogen. Außerdem meine ich, dass ausländische Investitionen allein auch noch keine Garantie für wirtschaftliche Entwicklung sind. Man muss sich auch fragen, welche Ressourcen haben wir selber, was können wir selber entwickeln, wobei können uns ausländische Investoren helfen, wobei müssen wir aus eigener Kraft etwas erreichen.
Mit Blick auf Investitionen aus dem Ausland sind also Deutschland und deutsche Firmen ganz vorne mit dabei. Herr Vukosavljevic, würden Sie sagen, dass sich daraus auch eine besondere Verantwortung für deutsche Unternehmen gegenüber Serbien ergibt, wenn es zum Beispiel um Sozial- oder Umweltstandards geht?
Also sicherlich könnten Sie eine gute Rolle spielen, also im hiesigen Moment, weil, also ich meine, die Themen von Korruption und Arbeitslosigkeit sind verbunden. Also weil es korrupt ist, kommen die ausländischen Investoren nicht. Und sie kommen nicht, weil sie durch Wirtschaftsmonopole irgendwie, die durch Korruption erhalten bleiben, werden sie irgendwie rausgeworfen und können nicht an einem fairen Wettbewerb mitwirken. Also dass insbesondere deutsche Firmen also europäische Standards mitbringen können, die diesem Land helfen könnten, also dass die Wirtschaft etwas davon lernt, ist irgendwie unbestreitbar. Aber sie würden nur kommen, wenn sie Interesse da erkennen und wenn sie einen fairen Wettbewerb teilnehmen können. Und das ist leider nicht der Fall. Also es gibt unglaublich viel Korruption und die Wirtschaft ist damit verbunden. Also die Parteien natürlich spielen da die Hauptrolle. Und auch der Polizeiminister, also der Dacic der Sozialistischen Partei, war in so einen Skandal verwickelt vor einigen Jahren, von dem man wenig nachher erfahren hat. Es ging um irgendwie Arbeitserlaubnis von einer ausländischen Bank, die angeblich verkauft wurde und so weiter und so weiter. Und da sprach man von einem Koffer Geld und Dacic war eben mit dabei anwesend. Ich meine, das ist nur ein Beispiel, aber ich denke, es gibt viele andere Beispiele, über die wir noch nichts wissen. Und diese kleine Korruption, die beim Arzt oder in Behörden, ist weit verbreitet, leider fast ein Teil der Kultur geworden. Aber also diese große Korruption auf hoher Ebene, politischer, ist wirklich ein sehr großes Problem, weil das sehr schwer irgendwie zu verändern ist.
Allgemein ist es ja so, dass die Glaubwürdigkeit des politischen Systems und der politischen Institutionen in Serbien sehr gering ist. Herr Müller, was würden Sie sagen, jenseits von Korruption, woran liegt das, dass diese Glaubwürdigkeit so gering ist und wie kann man dem entgegenwirken?
Das sind viele Fragen auf einmal. Aber ich denke, zum einen hat es mit ganz viel enttäuschter Hoffnung der Wählerschaft zu tun, die sich Besseres erhofft hat in den 12 Jahren und seit dem Sturz von Milosevic. Zum anderen aber ist dem Publikum, also der Wählerschaft, ja auch klar, was im politischen Leben abgeht. Also beispielsweise bei den Wahlen, dass man eine Partei wählt und dann aber keine Ahnung hat, was daraus für eine Regierung entsteht. Oder dass das Publikum, die Bevölkerung in Serbien ja auch miterlebt, dass die Regierung hier, also jetzt die Cvetkovic-Regierung, die ehemalige, sozusagen kein Eigenleben hat, nicht als Team funktioniert, sondern sehr abhängig ist vom Präsidenten, der alle Macht an sich gerissen hat. Das ist das eine. Und das andere dann wiederum die Macht der Parteien, dass es nahezu unmöglich ist, in der staatlichen Administration, also in der Staatsverwaltung, einen Job zu bekommen, wenn man nicht in der richtigen Partei ist, dass die Bevölkerung mitbekommt, dass bei den Koalitionsverhandlungen alle Posten vergeben werden, vom Minister bis beinahe hinunter zum Vorsteher. Das ist ein unhaltbarer Zustand, der sicher nicht das Vertrauen der Bevölkerung steigert. Was dagegen zu tun, das ist für mich einzig das Stichwort Demokratisierung der Parteien und das Wichtigste, Parteipräsidenten dürften meiner Ansicht nach keine staatlichen Ämter, also Ministerien, Präsident und so weiter haben. Das müsste streng getrennt werden, um die Glaubwürdigkeit in die Politik erreichen zu können.
Herr Dr. Erke, wie sehen Sie das?
Ich stimme dem zu. Ich würde aber dazu sagen, ein großes Manko ist das Wahlrecht. Ganz Serbien ist ein einziger Wahlkreis und über die Verteilung der Mandate bestimmen letztlich die Parteiführer. Es gibt keine örtlichen oder regionalen Wahlkreise, wie etwa in Deutschland, sodass sich auch keine Vertrauensbeziehungen zwischen Bürgern und Politikern bilden können. Das hat zur Folge, dass das Parlament sehr unpopulär ist, auch überhaupt nicht ausgestattet, um seine Funktionen wirklich wahrzunehmen. Also hier wäre meiner Meinung nach eine Wahlgesetzreform notwendig.
Nochmal mit Blick auf den Wahlkampf, der jetzt geführt wurde im Vorlauf zum vergangenen Sonntag. In Serbien gab es eine sehr starke Form von Antikampagne, etwas, was in Deutschland praktisch unbekannt ist. Warum wird diese Form von Antikampagne überhaupt geführt und hat das nicht eher den Effekt, dass es mehr Politikverdrossenheit bei der Bevölkerung schafft?
Ganz kurz dazu, also dieser Wahlkampf war ja dadurch gekennzeichnet, dass es inhaltlich um keine wirkliche Kontroverse gab. Sowohl in Bezug auf EU-Mitgliedschaft, auf Kosovo und auch in Wirtschaftsfragen gab es keine sachlichen Kontroversen. Umso mehr muss, sagen, ein Scheinkontroverse entfacht werden, das ist das eine. Das andere ist, man muss bedenken, trotz programmatischer Ähnlichkeit der beiden großen Parteien sind doch, was die Mentalitäten angeht, liegen doch Welten zwischen denen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Fortschrittspartei ist ein Produkt der radikalen Partei, einer der übelsten Kriegshetzer. Während der Kriege eine Partei, die paramilitärische Formationen unterhielt, die gemordet haben, gefoltert haben, vergewaltigt haben. Von dieser Vergangenheit hat sich die Fortschrittspartei ebenso wenig distanziert oder eigentlich noch weniger als die Sozialisten von ihrer Vergangenheit. Insofern diese unterschiedlichen Mentalitäten, die sich programmatisch gar nicht richtig ausdrücken in unterschiedlichen Programmen, die führen auch dazu, dass der Wahlkampf sehr aggressiv geführt wird.
Ich möchte die Frage nochmal an Sie weitergeben, Herr Vukosavljevic. Wie sehen Sie das Führen dieser Antikampagnen im Vorfeld der Wahl?
Also sicherlich hat es auch zu Politikverdrossenheit weitergeführt, weil die Leute sind sehr unzufrieden damit gewesen. Und damit hat übrigens auch die Pluspunkte Dacic und seine sozialistische Partei gemacht, dass also der Wahlgewinner sozusagen die ihre Stimmen verdoppeln könnten. Sie haben die negative Kampagne nicht geführt und sie wurden belohnt dafür. Also die Antikampagne wurde geführt um Glaubwürdigkeitsfrage und sie haben, da sie offensichtlich nicht mehr so genügend Material hatten, um eigene Glaubwürdigkeit so aufzuzeigen, dann versuchten sie, die von dem Gegner zu untermauern. Und das ist natürlich bei der Fortschritt, sogenannten Fortschrittspartei, nicht so schwer, wenn man die Vergangenheit anguckt. Und ich meine, die beiden Top-Personen in der Partei waren noch während des Krieges in Kosovo zum Beispiel in der Regierung und zwar in sehr hohen Positionen. Der zweite Mann war ein Informationsminister und der andere war Vizepremierminister. Sie haben sehr üble Sachen gemacht und natürlich, also wenn Sie heute von Demokratie und Europawerten sprechen, ist das für mich jedenfalls wenig glaubwürdig und ich denke, dass die Strategen in der Demokratischen Partei dachten, man musste mal auch den jungen Leuten erklären, wer die sind oder so. Also ob diese Rechnung aufging, weiß ich nicht, aber so war das halt zum ersten Mal, so eine direkte Antikampagne.
Herr Vukosavljevic, Sie haben jetzt, wie auch schon Herr Erke kurz, das Thema Kosovo angesprochen, das während der Wahlen also überhaupt keine Rolle spielt. Auch mit Blick auf die regionale Aussöhnung, vor allem mit den Nachbarländern Bosnien und Kroatien, ist zu sagen, dass das also während des Wahlkampfs praktisch nicht vorkam als Thema. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, sind diese Probleme gelöst?
Ich glaube, dass Sie einfach nicht wissen, wie Sie die lösen sollten und die notwendigen Schritte, dafür sind Sie nicht bereit, wissen nicht, wie es weitergehen soll und eigentlich ist Kosovo-Frage damit verbunden mit einem Fortschritt bei der EU-Annäherung und diese EU-Annäherung wird wohl nicht sehr bald stattfinden und das ist auch den regierenden Parteien und der führenden Parteien ziemlich klar, so dass dieser Druck gar nicht so präsent ist, also bei der Kosovo-Frage irgendwie Fortschritte zu machen oder sozusagen regionale Stabilisierung, also was von denen zurzeit verlangt wird, ist eine Normalisierung der Beziehung zu Kosovo, das heißt ein Anfang von politischem Dialog, minimale Sachen eigentlich und sie tun sich sehr schwer damit, weil da sind Minuspunkte in der Öffentlichkeit. Das ist aber ein geschlossener Kreis. Also solange so ein Klima in der Öffentlichkeit besteht, trauen sie sich nicht und tun nichts. Und das Klima bleibt natürlich so. Also das wird noch sehr lange dauern, aber auch die sogenannte EU-Annäherung wird auch sehr lange dauern. Also spricht man wahrscheinlich von einer Periode über 10 Jahre. Und ich befürchte, dass wenig getan wird, auch im Sinne von Normalisierung zu Kosovo.
Herr Müller, Sie sind langjähriger Kenner der politischen Szene, nicht nur in Serbien, sondern auch in den anderen ex-jugoslawischen Ländern. Wie sehen Sie das? Haben die Themen regionale Aussöhnung mit den Nachbarländern und die Kosovo Frage für die serbische Bevölkerung überhaupt noch eine Bedeutung?
Also ich denke, im realen Leben hat der Kosovo bei der serbischen Bevölkerung eigentlich wenig bis gar keine Bedeutung mehr. Der Kosovo, der wird einfach als Thema, als unerledigtes Thema vorhergeschoben. Und ich denke, es ist auch günstig oder praktisch für die Politik in Serbien, dann immer, wenn es wieder angebracht ist, den Kosovo wieder hervorzuziehen. Also wenn es darum geht, Punkte zu machen gegenüber der EU oder anders gesagt, der Kosovo und Serbien, die bleiben ein Konfliktherd noch lange, davon gehe ich aus, eben weil es auch politisch praktisch ist, das immer wieder aktuell zu halten. Und die regionale Zusammenarbeit, ich weiß nicht, auf Präsidentenebene, ja, also Tadic und Josipovic, die haben gezeigt, dass man das auch anders machen kann, dass man sich begegnen kann. Aber dann bereits auf mittlerer Stufe, also Regierungsstufe, bis da dann Zusammenarbeit bei der Polizei oder bei Zusammenarbeit mit den Kriegsverbrechergerichten, das wird dann schon sehr, sehr viel schwieriger. Also ich meine, auf dieser Ebene geschieht nicht viel. Auf Ebene der Bürgergesellschaft, dort begegnet man sich, wenn man in die Ferien geht oder wenn es um die Wirtschaft geht, und bei jeder Begegnung sagt man dann, ja, wir haben ja nichts gegeneinander, es sind immer die Politiker, die Schwierigkeiten machen. Irgendwo wenig ernsthafte Bemühungen in der Region, wirklich ein Zusammengehen voranzutreiben.
Herr Dr. Erke, als Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung sind Sie sicherlich auch mit Ihren Kollegen in den anderen ex-jugoslawischen Hauptstädten verbunden. Wie sieht man das bei den Friedrich-Ebert-Stiftungen zum Beispiel in Sarajevo, in Pristina oder auch in Zagreb? Funktioniert die regionale Zusammenarbeit, funktioniert die Aussöhnung, und welche Hoffnungen und Ängste gibt es womöglich auch in den Nachbarländern bezüglich der Wahlen in Serbien?
Ich würde jetzt sagen, dass doch einer der wenigen Bereiche ist, in denen die letzte Regierung wirklich ein bisschen Erfolg erzielt hat. Ich erinnere an die Srebrenica-Erklärung, das war ja ein Akt. Viele waren damit nicht zufrieden mit der Wortwahl, mit der Tatsache, dass sie nur von einer sehr knappen Mehrheit des Parlaments verabschiedet wurde. Aber es war doch ein Schritt der Versöhnung, der da getan wurde. Und auch die Zusammenarbeit mit Kroatien, natürlich in erster Linie auf präsidialer Ebene, wie Herr Müller gesagt hat, hat sich aber auch in einigen praktischen Fragen durchaus verändert. Ich meine einige wirtschaftliche Kooperation. Ich meine aber auch Zusammenarbeit im Polizeibereich. Da kam es ja wirklich auch zu effektiven Kooperationen. Ich meine, dass in diesem Bereich die Regierung gar nicht schlecht agiert hat. Das bleibt natürlich das Problem des Kosovo, aber selbst hier ist man ja doch durchaus ein bisschen weitergekommen. Hier gibt es jetzt Gespräche, die sollen nicht politisch sein, sind sie aber. Auch die Tatsache, dass jetzt die lokalen Wahlen im Kosovo nicht akzeptiert werden von der serbischen Regierung, ist ein Schritt in Richtung internationale Gemeinschaft. Das Problem hat sich außerdem ohnehin reduziert im Kosovo, auf den Norden des Kosovo, den Status des Nordens. Und selbst der ist nicht mehr derartig sozusagen ideologisch, wird nicht so verzerrt wahrgenommen, sodass es durchaus möglich ist, da zu einer Einigung zu kommen. Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen und würde auch sagen, das wird in den nächsten Jahren sicherlich sehr viel besser werden.
Ein Thema, das also nicht nur für Serbien, sondern für alle Länder in der Region, auch für Bosnien und mit dem Blick in die Zukunft sicherlich auch für Kosovo eine Rolle spielt, ist der Beitritt zur Europäischen Union. Kroatien wird also 2013 der EU beitreten. Serbien ist seit diesem Jahr Beitrittskandidat. Die Zustimmung der Bevölkerung zu einem EU-Beitritt Serbiens ist allerdings auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Es herrscht Euroskeptizismus. Welche Rolle spielt die Wahrnehmung der Europäischen Union für den Ausgang der Wahlen und wie wird europäische Politik in Serbien wahrgenommen?
Ja, Sie haben recht. Also die Umfragen sagen, dass sozusagen die Zustimmung für die EU oder die Bewertung von EU ist runtergegangen, also von den Zeiten von ein paar Jahren noch. Und ich würde eher sagen, dass ein Euroskeptizismus herrscht, dass ein Euro-Realismus herrscht. Also die Erwartungen waren sehr hoch. Also die Wende kam vor 12 Jahren und die Leute haben gedacht, dass es sehr, sehr viel schneller gehen wird, als es eigentlich geht. Und sie sehen, also die Leute in Serbien jedenfalls sehen, dass ein Teil der Verantwortung nicht nur an unserer Regierung liegt, sondern auch bei der EU. Und das hat auch sicherlich auch mit Kosovo zu tun. Und ich glaube, dass vielen klar geworden ist, dass EU in ferner Zukunft gerückt ist. Und deswegen besteht da eine Dosis Enttäuschung auch bei den Leuten. Also diese Zustimmung war am höchsten in dem Moment, wo Visapflicht abgeschafft wurde vor ein paar Jahren. Da war natürlich eine Euphorie, man konnte sich wieder frei bewegen und so, frei reisen in die EU. Aber momentan sieht das nicht so aus. Und Europolitik hat natürlich einen Einfluss auf die Politik in Serbien. Das ist, also, wenn man diese Perspektive verliert, hat man wenig, weil also diese ganze Hoffnung auf besseres Leben Leben ist damit verbunden, also für die gesamte Region. Das ist aber also ein Ziel für sich geworden und das finde ich eigentlich schlecht, dass die Leute da sehr viel Verantwortung dafür übertragen auf die EU und die Regierungen sehen wenig Verantwortung bei sich selbst, dass sie selbst von sich selbst anfangen müssen, etwas zu verändern und die Gesellschaft verändern und Einfluss nehmen, dass die Politik sich ändert und dass es so dieser Weg läuft, damit es allen besser geht. Und dass es von alleine kommt und dass die EU uns irgendwie besseres Leben gibt, das wird natürlich nicht passieren und viele haben das erwartet.
Wie sehen Sie das, Herr Müller? Hat Serbien eine realistische Perspektive, der EU beizutreten innerhalb, sagen wir mal, der nächsten 5 Jahre? Und was müsste die serbische Bevölkerung vielleicht auch selbst unternehmen, um diesen Beitritt ermöglichen?
Ja, also in den nächsten 5 Jahren wird es niemals der Fall sein. Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich würde auch mit 8 bis 10 Jahren rechnen. Tatsache ist aber, dass in allen Staaten, und ich komme dann gleich auf Serbien zurück, in allen ex-jugoslawischen Staaten und in Albanien sicher der EU-Beitrittsprozess der ein und einzige Reformmotor ist. Also würde dieser Motor wegfallen, es würde viel ganz, ganz anders aussehen in der Region des Westbalkans. Also das sieht man in Mazedonien sehr gut, in Serbien und Bosnien kann man das genauso verfolgen. Ich denke, es ist normal, dass beim ganzen Beitrittsprozess die EU-Euphorie, wollte ich sagen, oder dann der Skeptizismus, dass das auf und ab geht. Das war in Kroatien genau dasselbe. Also das sogar ganz kurz vor Schluss ist er noch mal rundgegangen, die Begeisterung, und kam dann wieder hoch. Aber es ist die Aufgabe der Politiker eigentlich, der Bevölkerung mitzuteilen, dass es Sache des Staates ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Umgekehrt aber erlebt er gerade in Serbien die Bevölkerung sehr oft, dass der Staat sehr, sehr viel nimmt, aber sehr, sehr wenig gibt. Also ein gutes Verhältnis zur Nation, wir sind Serben, aber ein extrem schlechtes Verhältnis zum eigenen Staat und wenige realistische Einschätzungen, was Rechte und Pflichten des Bürgers sind und was diejenigen umgekehrt des Staates.
Noch einmal mit Blick auf EU-Politik, Herr Dr. Erke, ich habe häufig den Eindruck gewonnen, dass Politik der Europäischen Union in Serbien in diesem Sinne gar nicht als Politik der Europäischen Union, also der Kommission zum Beispiel, wahrgenommen wird, sondern im Grunde als von Deutschland gemachte Politik.
Ja, das kann man so sehen, wobei ich sagen würde, dass die Union und insbesondere die Kommission ein Interesse hat, dass die Länder des westlichen Balkans Mitglied werden. Nach geordneten Regeln, in Schritten, aber insgesamt gibt es dann eine Roadmap in verschiedenen Meilensteinen, die dann zu erreichen sind. Also die Union ist eher dafür, für die Erweiterung, während die Bundesrepublik Deutschland und mehrere Mitgliedstaaten eher erweiterungsskeptisch sind. Wobei ich aber auch vermute, dass selbst Angela Merkel, der ich nun politisch nicht so nahe stehe, davon ausgeht, dass Serbien auch in einer gewissen Zeit Mitglied der EU wird. Und was die EU-Skepsis hier im Lande angeht, ich glaube, die ist nicht größer als in Deutschland und sie ist bestimmt sehr viel niedriger als, sagen wir mal, in Ungarn. Denn wenn dieses Land irgendwann mal Mitglied werden sollte, es kommt dann sozusagen der Beitritt, tut sich die große Frage aus, und was nun? Denn Mitgliedschaft heißt ja nicht automatisch wirtschaftliche Prosperität. Also dieses Problem werden wir in Zukunft auch noch haben, wie es in Ungarn eben auch war, dass mit der Mitgliedschaft erstmal noch gar nichts richtig gelöst ist. Und das ist ein Anfang und nicht das Ende des Prozesses.
Dazu ist ein wunderbares Stichwort, was viele Kommentatoren also schon vor der Wahl gesagt haben, nämlich, dass die Politiker ehrlicher mit der Bevölkerung sein müssen. Herr Dr. Erke, was würden Sie denn sagen? Welche sind die zentralen Bereiche, in denen serbische Politiker auch im Wahlkampf natürlich ehrlicher sein müssten gegenüber der Bevölkerung?
Ja, sie müssten zum einen die wirtschaftliche Situation wirklich thematisieren. Sagen, was ist das Problem des Landes? Was können wir tun, um die wirtschaftliche Lage zu verbessern? Wie weit brauchen wir ausländische Direktinvestitionen? Welche brauchen wir? Was haben wir? Und so weiter. Dass man erst ehrlich über die wirtschaftliche Lage spricht und nicht so tut, als könnte eine Regierung, die zudem unter extremen externen Druck steht, nämlich dem Druck des Internationalen Währungsfonds, als ob so eine Regierung wirklich eine radikale Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse erzielen könnte. Das, glaube ich, ist nicht möglich. Da müsste man wirklich ernsthafter darüber diskutieren. Und die andere Frage ist das, was ich vorhin gesagt habe, es wäre sinnvoll, statt dieses generellen Wahlrechts Wahlkreise einzuführen, der auch einzelne Politiker ihren Wählern gegenüber verantwortlich sind und dann auch gezwungen werden können, ehrlich zu argumentieren und ehrlich ihre Wähler über die Situation ihres Landes aufzuklären.
Herr Vukosavljevic, in welchen Bereichen würden Sie sich von serbischen Politikern mehr Ehrlichkeit wünschen?
Eigentlich in allen. Also, wo soll ich anfangen? Also, wenn man sich die Kampagne jetzt für die Wahlen anguckt, also das war wirklich unglaublich. Also, das war eine Kampagne, wir schaffen Arbeitsplätze, ihr kriegt alle einen Job und so weiter. Und zwar nicht in Jahren, sondern sofort. Manche haben tatsächlich solche Spots gemacht. Und das weckt natürlich Erwartungen. Und die Leute denken nicht, die nächste Regierung wird Voraussetzungen schaffen, damit da Investoren neue Arbeitsplätze schaffen, sondern sie meinen wirklich, sie werden dann beschäftigt von der Regierung. Ich meine, das ist der beliebteste Job in Serbien. Es ist nicht irgendwie in freier Wirtschaft zu arbeiten, sondern für den Staat, weil das ist ein sicherer Job. Es ist zwar manchmal sehr schlecht bezahlt, aber immerhin ist es sicher. Und da sehe ich unglaublich viel Unehrlichkeit. Also sehr viel Unehrlichkeit, wenn man, also man sprach von der Parteisierung der Gesellschaft, diese Parteifels, ne, dass man selbst die Putzfrauen mussten irgendwie Mitgliedskarte von der Partei mitbringen, um einen Job zu bekommen. Also ganz zu schweigen von den leitenden Positionen. Kosovo, muss man ehrlich sagen, wo man steht und was für ein Interesse für Serbien steht, welche Politik zu führen in Bezug zu Kosovo und schließlich dann auch EU. Also ganz klar davon sprechen, was verändert werden muss und in welchen Zeiträumen man spricht. Die haben sich immer irgendwie entschuldigt damit, sie wollten irgendwie, sie wünschen sich. Mal Serbien könne in ein paar Jahren so und so viel Fortschritt machen, vielleicht Mitglied werden in 3-4 Jahren. Das ist natürlich alles Unsinn. Und ich glaube auch, das würde sie Stimmen kosten, aber das würde bei einigen, nach einer Weile wahrscheinlich, etwas realistischere Erwartungen schaffen. Und das ist eine gesunde Voraussetzung von der Gesellschaft, dass die Leute wissen, wo sie stehen, dass sie nicht immer nur träumen oder unrealistische Erwartungen haben. Und die Kampagnen haben das wirklich sehr, sehr stark geweckt. Und ja, Ehrlichkeit ist etwas, was man hier in der Politik sehr, sehr braucht und sehr, sehr vermisst zurzeit.
Am 20. Mai findet nun die Stichwahl zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Boris Tadic, dem bisherigen Amtsinhaber, und Tomislav Nikolic statt. Herr Müller, worin besteht der wichtigste oder grundsätzliche Unterschied programmatisch?
Programmatisch? Also sagen Sie, programmatisch sagen Sie etwa ungefähr dasselbe, beide Parteien. Das war schon während dem Wahlkampf fürs Parlament dasselbe. Kommt dann noch hinzu, dass das Programm eigentlich kein Thema ist, wie vorhin schon erwähnt. Das ist bei der Präsidentenwahl dasselbe. Also es sind Kopfwahlen, es kommt auf die Person an. Und da denke ich, wird es wichtig sein, wie weit die demokratische Partei ihre Wählerschaft mobilisieren kann, die, denke ich, weit mehr frustriert ist als vielleicht die Wählerschaft der Fortschrittspartei. Das wird der springende Punkt sein. Und ich denke, jetzt noch in diesen verbleibenden 10 Tagen wird auf Person gespielt. Also hat Nikolic jetzt ein Universitätsdiplom gemacht oder nicht? Oder wie viele Bücher hat Tadic zu Hause in seiner Bibliothek und solche Sachen? Aber vom Programm wird wohl kaum die Rede sein.
Herr Dr. Erke, gibt es aus Ihrer Sicht einen Kandidaten, mit dem sich der Weg Serbiens in die EU vielleicht leichter gestalten würde?
Ja, ich bin eindeutig der Meinung, dass man sowohl zwischen Tadic und Nikolic als auch zwischen DS und Fortschrittspartei deutlich unterscheiden muss. Die DS ist eine Partei, die ist entstanden im Kampf gegen die Milosevic-Diktatur und das ist ihr auch noch anzumerken. Bei allen Fehlern und Defiziten, die man ihr vorhalten kann, also auch zu Recht vorhalten kann, ist es die einzige Partei, die eine gewisse interne Struktur hat und eine gewisse, ich sage gewisse, innerparteiliche Willensbildung. Was die Personen angeht, bin ich der Meinung, dass der Boris Tadic eindeutig ein Europäer ist, im besten Sinne des Wortes, und zwar nicht nur in Bezug auf die pure Tatsache, dass er meint, es wäre gut, wenn Serbien EU-Mitglied wäre, sondern eigentlich auch im Sinne der europäischen Werte. Das ist ein überzeugter Europäer und Demokrat. Bei Nikolic ist das so, und das weiß man eben nicht so genau. Seine Herkunft ist bekannt und das steht da mit mehr als einem Bein in einer sehr düsteren Geschichte. Er hat sich jetzt programmatisch geändert, teilweise einfach auch aus Taktik. Er weiß, dass sozusagen der europäische Zug ist so groß und schnell, da kann man einfach nicht sozusagen gegen anderen, da muss man irgendwie aufspringen. Herr Nikolic hat sich international mit der Familie oder mit der österreichischen FPÖ verbündet, wahrscheinlich mehr aus Unkenntnis als aus Überzeugung. Das heißt, er hat sich im rechtspopulistischen Rande erstmal geoutet. Also ich bin der Meinung, es ist sehr wichtig, dass Boris Tadic die Wahl gewinnt und es ist auch sehr wichtig, dass die Demokratische Partei auch weiter die Regierung führt, obwohl trotz aller negativen Elemente, die wir jetzt hier aufgezählt haben.
Herr Vukosavljevic, abschließend nochmal von Ihnen die innerserbische Perspektive. Welcher der beiden Kandidaten ist Ihr Favorit und warum?
Also Nikolic wäre verheerend für die Versöhnungsprozesse in der Region. Das ist für mich sehr wichtig. Man kann das natürlich von außen beobachten und sagen, das ist wichtig für politische Stabilität und so weiter, hat Auswirkungen auf andere Ebenen. Also diese symbolische Wirkung, die diese Position hat, ist sehr wichtig und das wäre wirklich verheerend. Also mit seiner Herkunft und seiner Geschichte, Nikolic auf diese Position, das würde viele gute Sachen und viele angefangene Prozesse im Region, Versöhnungsprozesse und Umgang mit Vergangenheit wieder nichtig machen oder auf Eis stellen für einige Jahre und die Sachen zuspitzen. Also einiges wäre wesentlich schwieriger. schwieriger. Deswegen ist für mich eigentlich die Frage, welche von den zwei Optionen, Nikolic oder Tadic, ist kleinere Übel. Ich sage Tadic, ganz, ganz klar.